SRF 1.
SRF 1.
Nach dies nach wird es klar, die Langzeitfolgen von einer Corona-Infektion betreffen Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende von Leuten in der Schweiz. Und der Treffpunkt heute, diese Sendung, dreht sich um die Frage, wie dass wir damit umgehen. Wir gehen bei verschiedenen Leuten anklopfen und fragen, was läuft in der Forschung und in der Politik. Wie erlebt ein Arzt, der eine Long-Covid-Sprechstunde hat, die Situation? Wie ist es für Angehörige? Und natürlich, wie ist es für jemanden, der selber betroffen ist? Das ist das, was wir jetzt gerade als erstes herausfinden wollen. Willkommen im Treffpunkt. Um Long-Covid geht es heute, um die Langzeitfolgen von Corona-Infektionen. Am Mikrofon Christina Lang.
Watching love drifted away. And I feel like I'm someone else. Hurting is rough, long are the days.
Simply Red auf SRF 1. Das ist der Treffpunkt heute zum Umgang mit dem sogenannten Long-Covid. Und da möchte ich Ihnen jetzt jemanden vorstellen, der genau weiss, was das bedeutet, weil sie nämlich direkt davon betroffen ist. Ich habe Chantal Britt am Telefon. Grüezi, Frau Britt.
Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen. Ich würde Sie gerne geschwind vorstellen. Sie sind 52, Sie leben in Bern und Sie haben sich in der ersten Welle im letzten Frühling angesteckt mit dem neuartigen Coronavirus und Sie sind die Symptome oder ein paar von diesen Symptomen einfach nicht mehr los geworden. Wie geht es Ihnen eigentlich jetzt heute, knapp ein Jahr nach dieser Infektion?
Ja, gewisse Symptome, die sind unterdessen verschwunden und es tauchen immer wieder neue auf und die allermeisten sind eigentlich immer noch gleich jetzt wie seit dem Anfang. Ich bin immer noch sehr kurzatmig und ich habe Schmerzen in der Lunge. Ab und zu rast mein Herz, manchmal aus Gründen, die ich kenne, manchmal aus völlig ohne Grund und ich ermüde sehr, sehr schnell. Das bedeutet, dass ich zwar Vollzeit arbeiten kann im Homeoffice, ich habe die ganze Zeit eigentlich durchgeschafft, muss einfach längere Pause machen, aber ich kann eigentlich keine Erholung mehr und ich habe keine Freizeit mehr, weil ich habe Mühe, wenn ich jetzt zum Beispiel lesen will, dann habe ich schon wieder vergessen, was ich vor einer Minute gelesen habe. Und Sport, was eigentlich meine Hauptfreizeitbeschäftigung ist, die ist überhaupt nicht mehr möglich. Also bei der Kleinstüberbelastung, wie dich um Wochen wieder zurückrührt, wie so bei einem Leiterli-Spiel, wo man so schwuppdiwupp zurück auf Feld 1. Und das ist extrem frustrierend.
Ja, das glaube ich. Und ermüdend. Wo Sie den Leuten ganz am Anfang erzählt haben von diesen Symptomen und dass das nicht weggeht oder wieder kommt oder Neues kommt, wie fest sind Sie da ernst genommen worden?
Ja, natürlich überhaupt nicht. Es ist klar, man hat die Bilder vor sich, der typische Akut-Covid-Schwerkranke. Das ist ein Mann, der ist 58, hat vielleicht höheren Blutdruck und ringt im Spital um sein Leben. Da ist natürlich der typische Long-Covid-Betroffene, das ist eine Frau, die ist vielleicht Lehrerin oder in der Pflege oder die Mutter von schulpflichtigen Kindern oder von Jugendlichen in der Ausbildung. Sie sieht wahrscheinlich kerngesund aus und da ist es sehr schwierig, der das abzunehmen. Sie hat keinen Test gemacht, sie taucht in keiner Statistik auf und wenn sie dann beim Hausarzt nach vielen Untersuchungen Diagnosen bekommt, hören Sie, Frau Meier, Sie sind total gesund, es geht Ihnen gut, wir haben nichts gefunden, dann ist das extrem frustrierend. Das ist nicht sichtbar und die Symptome sind nicht messbar. Und durch das sind wir eigentlich ein Teil von dieser Dunkelziffer, von der man immer redet. Wir sind die Spitze von dem Eisberg, wo eben sehr viele Leute eigentlich betroffen sind, die aber nicht sichtbar sind.
Um die sichtbar zu machen, haben Sie etwas unternommen. Sie haben im Herbst eine Facebook-Gruppe gegründet und dann eine Webseite für Betroffene ins Leben gerufen. Wie ist das dazu gekommen?
Also das ist aus der Not, wirklich aus der Not. Ich habe ein halbes Jahr lang gewartet, ich habe immer noch die gleichen Symptome gehabt. Unterdessen hat meine Tochter eine ähnliche Diagnose bekommen und ähnliche Symptome. Und das ist extrem frustrierend. Ich habe immer noch keine offiziellen Informationen über Long-Covid gefunden. Die gibt es heutzutage immer noch nicht auf einem offiziellen Weg. Und in unserer Familie, wir sind alle fit, gesund und sehr sportlich und keine Vorbelastungen. 2 von 5 haben Long-Covid. Und ich habe mir einfach vorgestellt, dass das nicht sein kann, dass es ganz viele Leute da muss betreffen, dass man denen muss helfen, dass man muss ihnen wissenschaftliche Informationen können zur Verfügung stellen, möglichst auf Deutsch, weil die meisten wissenschaftlichen Informationen sind auf Englisch. Und das ist für die meisten nicht, die kommen dort nicht an. Und eben eine Plattform für den Austausch unter Betroffenen, weil wir uns müssen selber helfen, weil uns nicht von uns geholfen wird. Und gleichzeitig tun wir auf Twitter auch noch uns mit anderen Long-Covid-Forschern und auch Patientengruppen in der ganzen Welt austauschen. Das ist wirklich eine ganze Solidarität, die sich um die ganze Welt spannt und das ist extrem toll.
Jetzt haben wir es schon ein bisschen rausgehört. Das spannt sich um die Welt und Solidarität ist da. Also die Resonanz war gross gewesen.
Am Anfang ist gar nicht gelaufen, aber unterdessen sind wir über 800 Leute auf dieser Facebook-Gruppe und wir werden immer mehr, jeden Tag kommen wieder 100 dazu und wir werden immer lauter und wir werden immer sichtbar und jetzt ist es definitiv angekommen und es ist ja jetzt auch in den Medien und unterdessen auch im Bundeshaus und das ist toll.
Was für Wünsche sind noch offen? Was wünschen Sie sich noch im Umgang mit Long-Covid?
Also wir brauchen auf jeden Fall Sprechstunden und zwar an allen Universitätsspitälern und auch an allen kantonalen Spitälern. Es muss unbedingt den Leuten geholfen werden, die davon betroffen sind. Und das ist nicht immer die Offensichtlichen. Wir sind die Lauten, aber da sind ganz viele, die leise sind und die vielleicht nichts sagen. Und in der Forschung ist es auch für uns wichtig, dass es keine Forschung gibt, die über uns stattfindet, ohne uns selber auch zu involvieren. Und die Betroffenen müssen auf Augenhöhe mit Forschenden, mit Ärzten, mit Therapeuten gemeinsam Lösungen finden, damit wir Leitlinien haben, wie man das diagnostiziert und wie man das behandeln kann. Also ähnlich wie das vielleicht bei AIDS oder bei HIV damals stattgefunden hat, das Gleiche muss eigentlich für Long-Covid passieren. Und es ist wichtig, dass man auch die älteren Leute nicht vergisst und die jüngeren. Also ältere Leute, die sind zum Teil froh, dass sie von Corona überhaupt überlebt haben und denken, ja, ich bin zwar nicht so fit, aber ich bin vielleicht auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht ist das wegen dem Alter. Und man sollte sich vielleicht fragen, wie es ihnen geht. Und eben auch Kinder und Jugendliche erkranken an Covid und Long-Covid. Die haben Probleme in der Schule und müssen zum Teil die Lehre abbrechen oder das Studium abbrechen. Und das ist ja unsere Zukunft von unserem Land. Und das geht nicht, dass wir das Risiko eingehen, solange wir nicht mehr Informationen haben, was für Auswirkungen das auf das Gehirn und auf andere Organe hat.
Danke, Frau Britt. Das nehmen wir gerne mit, wenn wir weiter über das Thema in der Sendung reden. Alles Gute Ihnen und denen, die Sie mit Ihnen in Kontakt sind, die in einer ähnlichen Situation sind wie Sie.
Vielen, vielen Dank, dass Sie zugelassen haben.
Sie ist eine von den Lauten, die Chantal Britt, und sagt, wir wollen nicht weiter unsichtbar bleiben. Betroffene wie Sie gibt es in der Schweiz unterdessen viel. Und wir haben als nächstes jemanden in der Sendung, der viel von Ihnen kennen lernt. Fast jeden Tag lernt er neu kennen. Es ist der Arzt Gregory Fretz. Er arbeitet am Kantonsspital Chur und er hat dort eine Sprechstunde für Betroffene von Long-Covid. Was erlebt er bei seiner Arbeit? Wie kann er diesen Leuten helfen? Das erzählt er uns hier im Treffpunkt. Als nächstes um die 20 ab 10.
J'ai le blues du rose, ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps, du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire comme il y en a mille exemplaires. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. J'ai le blues du rose. Ce bleu m'indispose, nostalgie de quand j'étais différent. Le blues maintenant, de n'être plus grand chose que le numéro 100 dans l'océan. J'ai le blues d'avant, avant cette métamorphose qui me fait bon sang rentrer dans le rang. Le blues du temps de l'apothéose où tout petit pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire, moi le rêveur, le tête en l'air. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est... Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est... Cette fleur, c'est...
Thomas Dutronc auf SRF 1 «Le Blues du Rose». Das ist der Treffpunkt. Es geht um Long Covid. Heute Kurzatmigkeit, Schmerzen in den Lungen, Herzrasen, fast nicht mehr mögen, schon bei den kleinsten Anstrengungen, Sachen vergessen, die man eigentlich weiss. Von dem hat uns Chantal Britt vorhin erzählt, die selber betroffen ist von Long Covid. Und jetzt möchten wir herausfinden, wie das jemand sieht, der Betroffenen zulässt und hilft. Wir haben den Gregory Fretz am Telefon. Er ist Internist und Pneumologe. Er arbeitet in Chur am Kantonsspital und hat dort eine Sprechstunde für Long-Covid-Betroffene. Seit ein paar Wochen melden sich da immer mehr Menschen bei ihm und bei dieser Sprechstunde. Grüezi, Herr Fretz. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass Sie diese Sprechstunde anbieten?
Das hat sich daraus ergeben, dass wir schon nach der ersten Welle vereinzelt gemerkt haben, dass sich bei uns Patienten vorstellen, nach einer akuten Infektion, die eigentlich wieder gesund sind, die milde Verläufe hatten, aber einfach nicht aus den Beschwerden rausgekommen sind. Und die Patienten haben uns von ihren Beschwerden her sehr stark, unsere Patienten mit dem Chronic Fatigue Syndrom, eigentlich erinnert, wie sie es vorher eindrücklich geschildert haben. Also die haben nicht nur Symptome vom Infekt, sondern sie sind müde, die haben Konzentrationsschwierigkeiten, die können nicht gut schlafen, die haben Kreislaufprobleme. Und aus dem heraus eigentlich ist dann die Sprechstunde entstanden.
Sie haben also eine bestehende Sprechstunde quasi aufgetan für die Neuen?
Ja.
Wir reden nicht nur über Beschwerden in dieser Sprechstunde, sondern da kommen auch andere Sachen zu Wort. Ich nehme an, Unsicherheiten und Ängste, die die Leute formulieren. Was erzählen die?
Es ist eigentlich ganz eindrücklich und fast alle Patienten erzählen uns das Gleiche, nämlich primär einmal, dass sie zum Teil auf Unverständnis stoßen, weil einfach die Leute nicht nachvollziehen können, dass sie an diesen Symptomen leiden. Man muss sich das vorstellen, wenn man die Patienten sieht. Viele von denen sind sehr jung, sind vorher voll im Berufsleben hineingestanden, sind aktiv. Und wenn man die einfach einmal so sieht, sieht man denen eigentlich nichts an, mit dem Eindruck, die sind gesund. Und das führt zu relativ grossen Spannungen, einerseits zum Teil innerhalb der Familie, gerade jetzt noch, wo ein gewisser Lockdown da ist, die Leute sehr eng aufeinander sind, führt das zu Spannungen und natürlich mit dem Arbeitgeber, weil die zum Teil nicht nachvollziehen können, dass die Leute nicht mehr arbeiten können.
Also, das sind Simulanten und das stimmt doch nicht und das kann doch nicht sein, in die Richtung.
Ja, also wir haben eigentlich auch immer den Eindruck gehabt, dass wir dort hoffentlich einen Schritt weiter sind, aber es ist tatsächlich nicht so. Wir haben Patienten, die immer noch von dem berichten. Wir kennen das von unseren Chronic Fatigue-Patienten relativ gut, oder? Dass die häufig das Problem haben, tatsächlich als Simulanten abgestempelt zu werden oder dass es eine psychische Erkrankung ist und es ist relativ klar für uns, dass beides nicht der Fall ist.
Das ist eigentlich erschreckend. Was für Therapien, Herr Fretz, hat man denn für die Betroffenen? Hat man überhaupt etwas, um ihnen helfen
kann? Ja, es ist tatsächlich so, dass wir dort im Moment auch mit den Patienten zusammen sehr viel am Lernen sind. Wir haben in dem Sinne nicht eine medikamentöse Therapie für die Patienten, also gerade die Müdigkeit, die kann man nicht behandeln. Was wir aber machen, ist zuerst immer einmal ausschliessen, dass noch andere Probleme rum sind, dass die Lunge noch betroffen ist, das Herz betroffen ist und dann, dass wir sekundäre Folgen von dieser Erkrankung, also wir haben Patienten, die leiden an Angststörungen, Panikstörungen, bis hin zu Depressionen, dass wir die dort behandeln, mit den Schlafstörungen behandeln und was wir auch versuchen, ist zu verhindern, dass gewisse therapeutische Ansätze, um das Gefühl haben, könnten den Patienten Schäden dann eben nicht zum Tragen kommen.
Eine Frage, die sich vielleicht die einen oder anderen stellen, die zulässt, wieso kann das nicht ein Hausarzt übernehmen? Warum braucht es da eine spezialisierte Sprechstunde?
Also ich denke, die Hausärzte müssen da relativ viel davon übernehmen können, weil man geht davon aus, dass wahrscheinlich eine relevante Anzahl von Patienten, wir haben bis von 10%, die infiziert sind, können langfristig so Probleme entwickeln und das wird ohne Zusatz nicht gehen. Ich glaube, was wir können bieten, ist einmal wie eine Standortbestimmung, gewisse sekundäre Folgen ausschliessen und eben gewisse therapeutische Ansätze, sei es auch Physiotherapie, Ergotherapie, aufzugleisen zusammen mit den Hausärzten.
Sie sehen das Problem in Ihrer Sprechstunde immer wieder, schauen es an von verschiedenen Seiten und wenn wir jetzt zusammen probieren, den Blickwinkel aufzutun, und probieren das im grösseren Maßstab anzuschauen. Was sehen Sie da? Was kommt da auf uns zu als Gesellschaft?
Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Oder? Ich glaube, was man kann sagen, die allermeisten von den Patienten, die eine akute Covid-19-Infektion durchmachen, die erholen sich gut. Auch die, die noch eine gewisse Müdigkeit verspüren nach der akuten Infektion, das kennen wir relativ gut, dass man nach viralen Infektionen häufig noch auch ein paar Wochen kann müde sein. Die allermeisten von diesen Patienten werden sich gut erholen. Aber ich glaube, was wir schaffen müssen, ist, dass die tatsächlich dann längerfristig ein Problem entwickeln, dass man denen irgendwie gerecht wird mit bezüglich Therapien, bezüglich Abklärung und auch bezüglich Forschung. Ich glaube auch, die Chance ist jetzt zusammen, dass mit den Patienten, die so gut vernetzt sind und gewisse Therapien können entwickeln und auch den Fokus von der Forschung viel mehr auf die Kranken zu legen, was auch den Patienten mit dem Chronic Fatigue-Syndrom wird es gut kommen.
Gregory Fretz, Internist und Pneumologe am Kantonsspital Chur, der eine Sprechstunde hat für Long-Covid-Betroffene. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Merci vielmals.
Sehr gerne. Alles klar.
Die Langzeitfolgen von Corona, die vielen Leute, die betroffen sind, das sind Herausforderungen und die müssen wir angehen, da müssen wir etwas machen. Das haben wir jetzt eigentlich aus jedem einzelnen Gespräch herausgehört und das sagt auch jemand und engagiert sich öffentlich dafür, dass da etwas geht, wo wir nach der halben Elfe lernen können. Es ist der Basler G. Wagner. Er erzählt, warum er sich so einsetzt und er erzählt, wie er das erlebt, jeden Tag. Seine Lebenspartnerin leidet nämlich stark unter Corona-Langzeitfolgen. Wir haben ihn am Telefon um die 10:55 hier im Treffpunkt auf SRF 1.
We'll be right back. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? You want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed. Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your million-dollar car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go
kanadische Sänger und Superstar Michael Bublé, Hollywood. Das ist SRF 1, der Treffpunkt. Es geht weiter um Langzeitfolgen von Corona und wie wir damit umgehen, wie das Einzelne damit umgeht und was da auch auf uns als Gesellschaft zukommt, was die Forschung tut, die Politik, ob wir da überhaupt kommen mögen. Und das geht in der nächsten Halbstunde. SRF Verkehrsinfo von 10.33 Uhr. In Graubünden ist die Hauptstraße Klosters-Landquart in Höhe Schiers wegen eines Unfalls weiterhin in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Und noch zu den Pässen. Der Lukmanier ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Gesperrt für Lastwagen mit Anhänger und Sattelschlepper ist der Wolfgang. Die Hauptstraße zwischen Sils und Maloja ist ab 12 Uhr mittags wieder offen. Und die ganze Passübersicht gibt es unter srf.ch/verkehr. Matthias Verfiess sind das auf SRF 1 «Everybody wants to rule the world». Long-Covid, Langzeitfolgen von Corona, das betrifft mehr Menschen, als man lange gedacht hat, und es betrifft sie auf die unterschiedlichsten Arten.
Vor ein bisschen mehr als 10 Monaten bin ich an dem heimtückischen Virus erkrankt. Noch heute leide ich im Alltag an den Spätfolgen dieser Krankheit. Ich werde sehr schnell müde und habe immer noch Gedächtnisprobleme.
Meine Lebenspartnerin leidet nach Monaten von ihrer Corona-Erkrankung immer noch an der Langzeitfolge. Wir haben das nicht erwartet. Wir haben Angst.
Long-Covid-Betroffene fehlen am Arbeitsplatz. Viele von uns haben in sogenannten systemrelevanten Berufen geschafft. Und jetzt müssen unsere Arbeitskollegen unsere Arbeit übernehmen.
Seit 3 Monaten jetzt ist meine Mitbewohnerin am Kämpfen mit den Langzeitfolgen vom Virus. Und das ist extrem beängstigend.
Das sind alles Menschen, die betroffen sind von Long-Covid und die ihre Geschichte erzählen im Internet auf der Webseite offenenbrief.ch. Und das ist eine Aktion, die der Basler J. Wagner lanciert hat, weil Long-Covid auch sein Leben verändert hat und vor allem das von seiner Lebenspartnerin. Es sind beide jung. Grüezi, Herr Wagner.
Guten Morgen.
Sie sind 32, Ihre Lebenspartnerin ist 29. Können Sie uns erzählen, was ihr passiert ist, wo sie krank geworden ist, wo sie sich infiziert hat in dem Moment und dann eben auch nachher?
Sie ist Mitte im Oktober krank geworden, mit einer Krankheit mit mittlerem bis schwerem Verlauf. Also sie ist schon sehr stark beeinträchtigt gewesen. Hat dann aber noch 10 Tage hat die Genesung eingesetzt und sie ist ihr wieder viel besser gegangen. Und dann plötzlich, erst nach mehreren Wochen, haben die starken Long-Covid-Symptome oder die Erkrankung angefangen. Und unser Erlebnis war, dass wir sehr allein gelassen waren. Wir haben nicht gewusst, wo uns anwenden. Wir haben keine Hilfe gehabt, keine Anlaufstelle. Und das war einfach eine sehr schwierige Situation, wo wir auch nicht gewusst haben, was machen. Und es war auch wirklich schwierig, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Es war echt nicht klar gewesen, was machen wir jetzt. Und wir haben uns dann an den Hausarzt gewendet, wo sich aber auch nicht genau gewusst hat, wie wir jetzt dem begegnen sollen, was jetzt die richtigen Behandlungen auch sind. Mhm. Und haben dann versucht, dafür zu kämpfen, dass meine Lebenspartnerin einen Reha-Platz bekommt. Mhm. Und das ist aber, hat sich als sehr schwierig herausgestellt, weil eigentlich die Krankenkasse sich zuerst gegengestellt hat, also das nicht für nötig befunden hat, obwohl meine Lebenspartnerin, Sie müssen sich vorstellen, keine 50 Meter können laufen. Also sie war angewiesen auf einen Rollstuhl und hat nicht können rausgehen, zum Beispiel spazieren. Sie hat nicht können Kinder abholen vom Tagesheim. Sie hat eigentlich alle Sachen nicht mehr können machen, die sie vorher ganz selbstverständlich können machen. Und das hat uns die Augen aufgemacht eigentlich für das Phänomen Long-Covid und dass das eigentlich noch gar nicht bekannt ist. Also viele in unserem Umfeld haben auch überhaupt nichts darüber gewusst, haben auch gar nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt. Und da haben wir uns entschieden, dass die Geschichte, die wir hier erlebt haben, dass wir die öffentlich machen.
Mhm. Und Sie haben dann einen Weg gewählt, dass Sie einen offenen Brief an den Bundesrat lanciert haben. Warum diesen Weg?
Ja, wie gesagt, es haben sich sehr viele Menschen bei uns gemeldet, wo wir das dann öffentlich gemacht haben. Das sind hunderte von Leuten, die selber auch betroffen sind von Long-Covid, die ähnliche Probleme hatten, die auch keine Hilfe bekommen haben und die auch nicht gewusst haben, wie es weitergeht. Und das hat uns eigentlich dann dazu bewogen, dass etwas gemacht werden muss, gesellschaftlich. Dass man unbedingt muss das Problem diskutieren, erstens. Und auch vom Bundesrat direkt einfordern, dass dort Massnahmen gegriffen werden, dass man weiss, was kann man machen, was sind die Möglichkeiten bei der Behandlung und auch, dass es eine Anlaufstelle gibt für die Betroffenen, dass sie wissen, wo sie sich anwenden.
Um dieser Hilflosigkeit und Ratlosigkeit etwas entgegensetzen. Sie haben ganz konkrete Forderungen, wenn man es auf 3 Punkte runterbricht. Was sind das für Ihre?
Genau, also wir gehen davon aus, jetzt neu, dass das wirklich eine größere Gesundheitskrise ist, mit 200 bis 300.000 Betroffenen. Das sagt ja eine neue Studie. Und unsere konkreten Forderungen sind erstens, dass es mehr Forschung in diesem Bereich muss geben. Wir müssen genauer wissen, was das Ausmaß ist von Long-Covid und zweitens, was Behandlungsmöglichkeiten sind für die Betroffenen. Zweitens, wie ich schon gesagt habe, es braucht eine Anlaufstelle für Betroffene. Aber das kann man sagen, dass es nicht nur für Betroffene gilt, sondern eben auch für zahlreiche andere Menschen aus dem Gesundheitssektor, wie zum Beispiel Hausärzte. Mhm. Das heisst, es braucht eine Anlaufstelle, wo man sich informieren kann über Long-Covid und wo man kann, auf der Forschung basierend auch Behandlungsmöglichkeiten herausfinden kann. Und das Dritte ist, die dritte Forderung ist, dass Gesundheitsversorgung muss gewährleistet werden. Das heisst, dass die Betroffenen nicht länger zuwarten mit Behandlungen, sondern dass sie aber jetzt Behandlungsmöglichkeiten bekommen, sei das in einer Reha-Klinik oder auch andere Therapiemöglichkeiten. Sonst droht wirklich ein langfristiger Schaden bei diesen Leuten. Weil je länger man wartet mit der Behandlung, desto schlimmer kann es rauskommen am Schluss. Und desto längerfristig können die Betroffenen auch erkrankt bleiben.
Herr Wagner, eine letzte Frage zum Schluss. Sie haben das jetzt beschrieben, Sie binden da viel mehr Leute ein als nur die Betroffenen. Was gibt es denn für Reaktionen auf Ihr Engagement?
Es gibt sehr viele Leute, die ihre Dankbarkeit aussprechen, die, wie gesagt, entweder selber betroffen sind oder vielleicht direkt Angehörige von Betroffenen, wie ich das bin. Dass jetzt endlich etwas passiert in diesem Bereich. Wir sehen das international, dass die Schweiz dort auch wirklich hinterherhinkt, dass die Schweiz bis jetzt eigentlich nichts gemacht hat auf dem Feld Long-Covid. Und das kommt insgesamt gut an, weil das Thema, wie gesagt, lang unter dem Deckmantel geblieben ist. Man hat nicht wollen oder können darüber reden. Und jetzt wird das endlich diskutiert und das gibt ergibt eigentlich eine positive Resonanz, glücklicherweise auch überparteilich. Also letzte Woche hat ja die Gesundheitskommission vom Ständerat das Anliegen angenommen. Das heisst, sie unterstützt diese Massnahmen und will der Bundesrat dort auch in die Pflicht nehmen.
Dem gehen wir gerade noch nach. Jay Wagner, der sich engagiert, der kämpft dafür, dass man sich um Long-Covid kümmert, und zwar im grossen Maßstab. Mehr Forschung, mehr Anlaufstellen, mehr entgegenkommen, zum Beispiel auch von der Krankenkasse. Alles Gute Ihnen und gute Besserung Ihrer Partnerin und danke fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Also, wie gesagt, dem gehen wir noch nach, was da eigentlich wirklich läuft in der Forschung und in der Politik. Da brauchen wir einen aktuellen Überblick und den gibt unsere Kollegin aus der SRF-Wissenschaftsredaktion, Irin Dietschi, in ein paar Minuten hier im Treffpunkt.
Stand to live.
Sister Sledge im Treffpunkt auf SRF 1 My Guy. Long-Covid, die Langzeitfolgen von einer Corona-Infektion, um die geht es heute im Treffpunkt. Long-Covid ist ein Problem und es ist eines, das grösser werden könnte, als wir das alle möchten. Erste Studienergebnisse von der Uni Zürich deuten darauf hin, dass jeder oder jede vierte, die sich mit Corona infiziert hat, an Langzeitfolgen leidet. Wir haben gehört innerhalb von dieser Sendung, was das alles bedeuten kann. Der Husten hat die unglaublich starke Müdigkeit, Herzrasen. Es kommen da Sachen auf uns zu. Es kommt etwas ziemlich Grosses auf uns zu. Das sagt auch der Epidemiologe Milo Puhan, der zusammen mit einem Team die Studie gemacht hat.
Das Gesundheitssystem und das Sozialsystem als Ganzes muss halt parat sein für das. Die Hausärzte müssen wissen, wie viel kommen zusätzlich. Die Rehabilitationen, ambulant oder stationär, müssen wissen, wie viel mehr Patienten kommen jetzt wegen Long-Covid auf sie zu.
Ja, sind wir denn parat? Sind das Gesundheitswesen und das Sozialsystem parat? Das möchte ich zum Schluss genauer anschauen, zusammen mit Irin Dietschi von der SRF Wissenschaftsredaktion. Sie ist uns zugeschaltet. Irin, wie schätzt du das ein? Fangen wir doch mal zuerst an bei der Politik. Wie schätzt du das ein? Wie fest hat die Politik das Problem schon erkannt?
Also ich würde sagen, ein Anfang ist gemacht. Wir haben es gehört vorher von Jay Wagner, dass die Gesundheitskommission vom Ständerat jetzt vom Bundesrat einen Bericht verlangt zu Long-Covid. Also wie kann man die Rehabilitation und die Behandlung von Betroffenen sicherstellen? Und auch die Gesundheitskommission vom Nationalrat will so einen Vorstoß mit ähnlichem Inhalt einreichen. Der Nationalrat Jörg Mäder von der Grünen Liberalen Partei ist da dran. Er fordert, es braucht Anlaufstellen, Forschung, also eigentlich ähnlich, wie wir es vorher von den Betroffenen gehört haben. Da sind Vorstöße im Tun.
Jetzt muss ich dir schnell etwas sagen. Könntest du ein bisschen lauter aufdrehen oder näher zum Mikrofon? Dann hören wir noch ein bisschen. Genau. Also politisch tut sich etwas, aber man hat doch jetzt in allen Gesprächen den Eindruck bekommen, dass es wahnsinnig lang gedauert hat, bis das Thema aufs politische Tapet gekommen ist.
Ja, das ist so. Aber das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Long-Covid ist ja Langzeit. Das heisst, es braucht einfach lang, um da gesicherte Resultate überzukommen, um zu wissen, von was man überhaupt redet. Und die Studie von Milo Puhan, die wir vorher davon gehört haben, die Zürcher Corona-Immunitas-Studie, die ist da in der Schweiz ganz, ganz wichtig. Die liefert jetzt erste Langzeitresultate aus der ersten Welle von 430 Probanden. Und dort zeigt sich eben, dass rund ein Viertel nach 6 Monaten eigentlich noch nicht zu ihrem normalen Gesundheitszustand zurückgekehrt ist und fast 40% haben sich noch nicht erholt. Allerdings muss man dazu sagen, das sind nur vorläufige Resultate, die beruhen auf einer ganz kleinen Gruppe. Die Autorinnen und Autoren sagen aber, die Zahl der Betroffenen, die man da schon herausgefunden hat, die ist relevant und die Zahl, mit der man muss rechnen, sind, wie schon gesagt, viele, bis zu mehreren 100'000 Personen in der Schweiz, die könnten langfristig betroffen sein von milden bis schweren Beschwerden, die also da Behandlung und Unterstützung brauchen.
Das sind die Zahlen, also die ersten Resultate aus dieser ersten Studie, aus der ersten Welle. Was läuft denn sonst noch in der Forschung und was spielt das für eine Rolle?
Es ist so, man weiss einfach vieles noch nicht. Das sagen auch die Leute aus der Immunitas-Studie, also eben der Milo Puhan. Man weiss zum Beispiel die genaue Anzahl der Betroffenen, die weiss man nicht. Das ist hochgerechnet. Und es gibt viele Zahlen, die umgeboten werden, auch aus dem Ausland. Man redet von 10%, 25%, bis 60%, wenn es um hospitalisierte Patienten geht. Man weiss auch nicht, Woher kommt Long-Covid überhaupt? Also sind das Entzündungsreaktionen im Körper? Sind das Vorgänge im Immunsystem, die man noch nicht so richtig versteht? Warum bekommen Leute nach Wochen oder Monaten Beschwerden? Patientinnen wie Jay Wagner, seine Partnerin, die einen milden Verlauf oder einen mittelschweren Verlauf hatte, und plötzlich nach Wochen kommt das ganz stark und massiv. Man weiss auch nicht, wie muss man mit diesen Beschwerden, wie muss man die kategorisieren? Gibt es Cluster? Also so, ist das Herz-Kreislauf? Es gibt Muskelbeschwerden, es gibt neurologische Beschwerden. Long-Covid ist ja ein ganzes Syndrom von Beschwerden. Ein britischer Wissenschaftler, dem ich mal zugelassen habe, hat gesagt, wir wissen eigentlich besser, was Long-Covid nicht ist, als was es ist. Und da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun.
Du erzählst, und ich höre ein Fragezeichen am nächsten an. Irene Dietschi, was kann man denn noch erwarten? Was hörst du noch von anderen involvierten Stellen? Was müssen wir uns einstellen im Umgang mit Long-Covid?
Also die Immunitas-Studie, die sagt in ihrem ersten Resultat, es braucht, wie schon von den Betroffenen gesagt, es braucht eine breite Palette von Versorgungs-, von Angeboten, von Anlaufstellen. Es braucht integrative Ansätze, um Betroffene zu unterstützen. Die Taskforce vom Bund hat das schon im November empfohlen, dass man Covid-Patienten, und zwar alle, die mal infiziert waren, dass man die systematisch nachkontrollieren soll, um Langzeitfolgen nicht zu verpassen. Und aus der Taskforce habe ich auch gehört, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Taskforce sagt, es wäre gut, wenn das BAG, das Bundesamt für Gesundheit, bei Long-Covid aktiver würde. Und das ist nämlich noch nicht passiert. Also es gibt keine Sprechstunden, es gibt keine Anlaufstellen, wo, sagen wir, vom BAG, also aus der öffentlichen Gesundheit heraus angeboten würden. Und jetzt kommen wir wieder zu den Betroffenen zurück. Wir haben gehört, die organisieren sich selber. Und eine Anlaufstelle, die es jetzt zum Beispiel gibt, das ist die von der Lunge Zürich. Die haben eine Anlaufstelle ins Leben gerufen, die heisst Althea. www.althea-netzwerk.ch. Die wollen sich eigentlich so zu einer Schweizer Plattform entwickeln, ein Kompetenzzentrum etablieren, ein schweizweit. Da tut sich etwas auf der freiwilligen Ebene. Es wäre aber wirklich gut, wenn auch das BAG das Thema Long-Covid endlich auf den Radar würde nehmen.
Und etwas unternehmen. Irene Dietschi von der SRF Wissenschaftsredaktion. Das war der Treffpunkt heute zum Thema Long-Covid, zu Langzeitfolgen von Corona-Infektionen. Man hört, wie das Betroffene mit dem umgehen, wie aber wir als Gesellschaft sollten damit umgehen. Und wenn Sie das Thema interessiert, beschäftigt und Sie mehr möchten erfahren, dann finden Sie bei uns im Internet auf srf1.ch ganz viel noch mehr dazu. Oder Sie hören einfach noch ein bisschen weiter Radio im Ratgeber Medizin nach den 11. Da reden wir nämlich mit einer Ärztin vom Universitätsspital Zürich, die erklärt, wie das genau läuft bei ihr in der Sprechstunde für Long-Covid-Betroffene. Und wir erfahren, was es noch für weitere Anlaufstellen gibt.
So I found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself, too many sleepless nights. Trying to find a meaning to this stupid life. I don't want your sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer. They just want more. Hey, who's gonna make it right? This could be the first day of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Will it stop me searching? Will it be enough? Your sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer, but you just want more. Day of my life.
Es ist der Montagvormittag mit SRF 1. Jetzt wird's dir grad.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.